Ich sehe das auch hier in Deutschland, dieses Thema ein heißes Thema ist. Was sollen wir dazu sagen? Gott und die Wissenschaft. Im Grunde genommen stellen wir fest, dass es zwei Standpunkte gibt. Und als Vertreter davon möchten wir, wenn Bill Gates es erlaubt, hier ist der Standpunkt von Peter Atkins, der ein bekannter Professor für Chemie in Oxford ist. Die Menschheit soll akzeptieren, dass die Wissenschaft die Gründe eliminiert hat, an einen kosmischen Zweck zu glauben. Und jeder Überrest des Zweckes nur durch Sentimentalität inspiriert ist. Peter Atkins ist ein berühmter Atheist und in seiner Philosophie ein Materialist. Hier ist der Gegenpol. Vielleicht der bekannteste Botaniker in Großbritannien und vielleicht auch in der ganzen Welt, der ehemalige Direktor von Kew Gardens in London, schreibt seit vielen Jahren, glaube ich, dass Gott der große Erfinder, Designer hinter der ganzen Natur ist. Während meines Studiums an der Universität von Oxford habe ich mich persönlich zu Christus bekehrt. Seitdem haben alle meine naturwissenschaftlichen Forschungen meinen Glauben bestätigt. Ich nehme die Bibel als meine höchste Autoritätsquelle. Dort sind zwei gegenüberliegende Meinungen von zwei bekannten Naturwissenschaftlern. Und vielleicht die erste Frage, die wir stellen sollten, ist es wichtig, macht es etwas aus, was wir in diesem Gebiet glauben? Meine Antwort dazu ist ja, weil wenn wir die Folgen ziehen, wie manche sie ziehen, werden wir sofort die Wichtigkeit der Frage feststellen. William Provine ist Professor für Biologie in Cornell in Amerika und er schreibt, die moderne Naturwissenschaft impliziert unmittelbar, dass es keine inhärenten moralischen oder ethischen Gesetze, keine absoluten Führungsprinzipien für die menschliche Gesellschaft gibt. Also er macht eine direkte Schlussfolgerung über die Frage der Werte und sagt, dass wenn wir echte naturwissenschaftlich bleiben wollen, dann haben wir keine Grundwerte mehr. Die Folge dessen oder eine Folge ist neulich erwähnt worden von wieder einem amerikanischen Wissenschaftler, der gesagt hat, was ist wichtiger oder von größerem Wert? Ein Kind mit Down-Syndrom oder ein gesunder Schimpanse? Seine Antwort, der gesunde Schimpanse. Und so sehen wir, wo das hingeht. Eine Entwertung der Menschenwürde anscheinend auf der Basis der Entwicklungen in der Wissenschaft. Dostoevsky hat schon längst gesehen, dass wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Und daher ist unsere Frage von großer Wichtigkeit. Wo werden wir oder sollen wir anfangen? Die erste und wichtige Bemerkung ist, dass alle wissenschaftliche, vor allem alle naturwissenschaftliche Arbeit, baut auf Grundannahmen auf, die wir nicht beweisen können. Sonst gäbe es ein Rückwärtsgehen ins Unendliche. Wenn ich A beweisen will in der Mathematik, kann ich das nur anhand von B. Wenn ich B beweisen will, kann ich das nur anhand von C. Und so geht es unendlich rückwärts. Es sei denn, ich nicht bereit bin, etwas zu akzeptieren, das ich nicht beweisen kann. Alle Naturwissenschaft baut auf Grundaxiome auf. Dinge, die Leute akzeptieren. Und um das kurz zu fassen, das ist sehr wichtig, wenn es kommt, vielleicht zu der tiefsten Frage. Was steht hinter dem All? Und im Großen und Ganzen bekommen wir dazu zwei mögliche Antworten. Entweder es gibt etwas hinter dem All oder es gibt nichts hinter dem All. Und das ist sozusagen, das sind die zwei großen Seiten, die wir in dieser Thematik feststellen werden. Einerseits Theismus, Glaube an Gott, an einen Schöpfer, der hinter dem All steht. Andererseits Atheismus, was oft heutzutage mit Naturalismus oder enger mit Materialismus beschrieben wird. Die Materialisten glauben, dass es nur Materie-Energie gibt. Und dass alles, Gehirn, Sinn, Verstand, eine Entwicklung bloßer Materie und Energie sind. Die Naturalisten, manche gehen etwas weiter und sind bereit zu sagen, dass der Sinn etwas anders ist. Aber beide sind Atheisten. Alles ist auf der Basis natürlicher Prozesse zu erklären. Damit wir diese zwei Weltanschauungen klar vor Augen haben, hier ist eine bekannte Aussage des Theismus. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der erste Satz der Bibel. Hier ist eine bekannte Aussage des Materialismus von Carl Sagan, der Astronom. Der Kosmos ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird. Wieder mal ein paar Aussagen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Eine Aussage über die Menschen. Wieder mal eine Aussage, diesmal eines Biologen. Der Mensch ist das Produkt eines zwecklosen und natürlichen Prozesses, der ihn nicht im Sinne hatte. Er wurde nicht geplant. Und so haben wir zwei Paaren von Aussagen. Die zwei von Naturwissenschaften sind Aussagen des Materialismus. Und was äußerst wichtig zu sehen ist, ist Folgendes, dass eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht notwendigerweise oder nicht immer eine Aussage der Naturwissenschaft. Darf ich das wiederholen, weil es so wichtig ist? Eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht notwendigerweise bzw. nicht immer eine Aussage der Naturwissenschaft. Und diese zwei Aussagen von Naturwissenschaftlern sind keine Aussagen der Naturwissenschaft. Die Aussage, der Kosmos ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird, ist eine Glaubensaussage. Genauso wie die Aussage, und Gott schuf Himmel und Erde, eine Glaubensaussage ist. Die Aussage von Carl Sagan ist eine Glaubensaussage des Materialismus. Wir können vielleicht den Unterschied deutlich sehen, wenn wir merken, dass Materialismus glaubt, dass letztlich Materie, Energie ist alles, was es gibt. Und daher sind sie verantwortlich für alle Komplexität, die wir sehen. Das heißt, der Geist letztlich ist eine natürliche Folge aus der Materie. Theismus, biblischer Theismus, sagt gerade das Umgekehrte. Dass zunächst einmal gab es Geist, Das ist prinzipiell. Gott ist Geist. Und dass Gott alles geschaffen hat. Also, die liegen quer gegenüber. Also, das ist die Situation, wie ich sie verstehe. Und einige Leute meinen, die Voraussetzung von Atheismus für echte Wissenschaft notwendig sei. Sie sagen, wenn man denkt zum Beispiel, dass der Lärm des Donners von einem Gott gemacht wird, dann könnte man den Mechanismus hinter dem Lärm nicht untersuchen, falls man diesen Gott ärgert. Und so war es oft in der alten Welt. Und so sagen manche, wenn man Gott einführt, irgendwo, dort endet die Naturwissenschaft. Einige gehen noch weiter. Bertrand Russell ist vielleicht der bekannteste, der Mathematiker und Philosoph. Und er hat einmal gesagt, realisierbares Wissen muss durch naturwissenschaftliche Methoden erreicht werden. Und was die Naturwissenschaft nicht entdecken kann, kann die Menschheit nicht wissen. Das heißt, die Naturwissenschaft ist ein Allerklärungsmittel. Wir bekommen nur zuverlässiges Wissen durch die Naturwissenschaft. Aber ich habe gewisse Einwände und andere auch dazu. Erstens, wenn die Naturwissenschaft die einzige Methode wäre, die die Wahrheit liefern könnte, dann hätten viele Fachbereiche unserer Schulen und Universitäten keine Existenzberechtigung. Zum Beispiel die Einschätzung von Literatur, von Kunst, von Musik und die sogenannten sozialen Fächer, alle liegen außerhalb des Rahmens der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft kann uns nicht sagen, ob ein Gedicht ein schlechtes Gedicht ist oder ein Kunstwerk einer Genie. Die Naturwissenschaft kann uns nicht sagen, ob ein Gemälde ein Gemisch von Farbe, die auf ein Blatt geworfen ist, oder eine Arbeit einer Genie. Die Sittlichkeit, Moralität liegt außerhalb des Rahmens der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft kann uns sagen, dass wenn wir diesen Gift nehmen und zu unserer Oma geben, sie wird sterben. Die Naturwissenschaft kann uns nicht sagen, ob es richtig ist, ihr diesen Gift zu nehmen, so dass man ihr Erbe frühzeitig bekommen kann. Der Anspruch, die Wissenschaft sei der einzige Weg zur Wahrheit, ist eigentlich absurd und eine unwürdige Übertreibung. Weil die Naturwissenschaft gewisse Grenzen hat. Der Nobelpreisträger Sir Peter Medawar hat es einfach so formuliert: Man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaft leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage ist, kindliche Fragen zu beantworten, wie wofür sind wir alle da? Die Naturwissenschaft behandelt hauptsächlich die Frage wie und nicht die Frage warum. Das kann man an die Geschichte von Tante Mathilde, der Kuchen und die Nobelpreisträger sehr leicht erkennen. Stellen wir uns vor, hier steht Tante Mathilde. Und Sie sind die Nobelpreisträger von den letzten Jahren. Und Tante Mathilde hat einen Kuchen gebacken und dieser Kuchen steht vor unseren Augen. Und Sie untersuchen diesen Kuchen von naturwissenschaftlicher Standpunkt. Und Sie sagen uns über die verschiedenen Elemente, woraus dieser Kuchen besteht. Die Physiker erzählen uns von Elementarteilchen, von Quarken und Leptonen und so weiter. Und die Mathematiker lösen das alles auf in schöne Gleichungen. Und so, wir haben ein wunderbares Gesamtbild dieses Kuchens vor Augen. Und dort steht Tante Mathilde und ich stelle die Nobelpreisträger, eine Frage. Bitte, sagen Sie mir, warum sie den Kuchen gebacken hat. Was kann der Physiker dazu sagen? Nichts. Der Mathematiker leider auch nicht. Der Chemiker gar nicht. Und Tante Mathilde steht dort und fängt an zu lächeln, weil sie weiß, sie hat selber gebacken. Und die Naturwissenschaft an und für sich wird nie erfahren können, warum sie den Kuchen gebacken hat. Wir werden nur feststellen können, warum sie diesen Kuchen gebacken hat, wenn sie es uns offenbart. Das ist eine sehr einfache Geschichte, aber kann uns helfen, zwei Kategorien zu verstehen. Die Kategorie der naturwissenschaftlichen Forschung und die Kategorie der Offenbarung. Und die Behauptung der Bibel ist, wir können sehr viel über das Universum naturwissenschaftlich erkennen. Gott hat seine Spuren dort hinterlassen. Aber warum er das Universum geschaffen hat, das können wir nur erfahren, wenn der, der das Universum geschaffen hat, es uns offenbart. Dann natürlich, wenn wir die Offenbarung vor uns haben, können wir unser Verstand benutzen, um die Offenbarung zu verstehen. Es ist nicht, dass Naturwissenschaft ist für Verstand und dass Glaube an Gott anti-intellektuell wäre. Das ist total falsch. Das erste Gebot ist, lieb den Herrn, dein Gott, mit ganzem Verstand. Aber es gibt Dinge, die nur durch Offenbarung zu erfahren sind im normalen Leben, wie bei Tante Mathilde und bei den größeren Fragen mit Gott selbst. Aber es gibt einen anderen wichtigen Grund, warum ich nicht glaube, dass die Naturwissenschaft uns alles erklären kann. Und das ist, das ist eine logische Überlegung. Die Aussage, nur die Naturwissenschaft liefert Wahrheit, folgt selber nicht aus der Naturwissenschaft. Wie dann kann diese Aussage wahr sein? Sie widerspricht sich selbst und daher ist sie inkohärent. Wenn Sie das nicht verstehen, denken Sie durch die Nacht heute nach und es wird klar sein, ungefähr um 3 Uhr. Aber das ist, was wir nennen, ein Selbstwiderspruch. Die Aussage geht so weit, dass sie schneidet den Boden ab, worauf sie sitzt. Wenn es wahr wäre, dass die Naturwissenschaft alles erklärt, diese Aussage ist keine naturwissenschaftliche Aussage. Es ist eine Glaubensaussage. Dann, wenn die Aussage wahr wäre, ist sie falsch, automatisch falsch. Durch die Aussage selbst. Und so ist inkohärent und, wie manche gesehen haben, absurd. Das Problem in unserer Welt ist, dass die Naturwissenschaft so erfolgreich ist, dass viele Leute immer noch an diesen Mythos glauben, dass die Naturwissenschaft alles erklären kann. Es gibt natürlich, wie in jedem Mythos, einen Kern der Wahrheit. Und hier der Kern ist, dass es tatsächlich der Fall ist, dass die Naturwissenschaft erstaunlich erfolgreich gewesen ist. Sie hat sehr viele Mechanismen der Natur erklärt und hat sehr viel Erfolg zu erweisen im Kampf gegen Krankheit und so weiter. Und auch hat sie Erfolg zu erklären in der Beseitigung von Aberglaube. Man denkt nicht mehr, dass eine Mondfinsternis von einem Dämon verursacht wird, den man wegtreiben muss. Das ist der Kern der Wahrheit in der Sache. Aber der Trugschluss Nummer eins ist, weil wir die Mechanismen des Universums verstehen können, ohne Gott zu erwähnen, dass es folgt, dass es keinen Gott gibt, der diese Mechanismen geschaffen hat. Es gibt eine logische Kompatibilität der Erklärungsebenen. Wenn wir an ein Porsche denken, und manche Leute mögen an ein Porsche denken, sagen wir mal, ich käme von irgendeiner Urwald in Irland und hatte nie ein Porsche gesehen. Und du zeigst mir deine Porsche. Was ist das? Ein Porsche. Porsche? Ja, das ist der Name eines Mannes. Ah. Und ich sehe dieser Porsche beschleunigt bis zu 520 Stundenkilometer. Und ich sage, dieser Mann Porsche muss ungeheuer stark sein, in dieser Kabine zu laufen und so schnell. Und du sagst zu mir, wo bist du her? Sag ich, komme aus Irland. Ah, das ist selbstverständlich. Komm mal nach Deutschland zu einer halbwegs vernünftigen Universität in Bobengrün und studiere Ingenieur. Und so 5 Jahre lang studiere ich tüchtiger. Ich komme zu dir und ich sage, Mensch, ich schäme mich. Ich war so primitiv damals, dass ich mir vorgestellt habe, dass so ein Mensch wie Porsche lebt. Natürlich, das war ein Mythos, um die primitiven Iren zu niederdrücken oder sowas ähnliches. Natürlich gibt es keinen Mensch Porsche. Ich habe studiert. Ich verstehe jetzt, dass es gibt einen Motor. Und ich kann dir auch sagen, auf welchen Prinzipien dieser Motor funktioniert. Ich brauche Porsche nicht, diesen Motor zu erklären. Und natürlich ist es mir völlig klar, dass er eine fiktive Persönlichkeit der Geschichte ist. Was würden Sie zu dieser Argumentation sagen? Weil ich den Mechanismus verstehe, gab es keinen Herr Porsche, der den Mechanismus erfunden hat. Das ist absurde Logik. Aber viele Naturwissenschaftler heutzutage machen diesen Fehler in ihrer Logik. Wenn ich die mathematische Beschreibung der Bewegung der Planeten in elliptischen Kurven um die Sonne mache, ich erwähne Gott nicht. Aber das bedeutet bei weitem nicht, dass es keinen Gott gibt, der die Planeten geschaffen hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Erklärungsebenen. Eine durch Mechanismus und die andere durch Agens, durch handelnde Person. Aber immer wieder lese ich, dass diese Trugschluss gemacht wird. Es gibt den Fehler immer wieder, dass wir die Mechanismen des Alls mit dessen Ursache verwechseln. Und dann gibt es Trugschluss Nummer zwei. Und das ist zu meinen, dass Glaube an Gott bedeutet das Ende der Naturwissenschaft. Denken wir an unsere Porsche wieder. Die Tatsache, dass ich glaube, dass der Motor von Herrn Porsche geplant wurde, würde mich nicht aufhalten, wissenschaftlich zu untersuchen, wie der Motor funktioniert. Vielleicht, es wäre noch ein Antrieb zur Forschung der Genialität des Herrn Porsche, der sowas so wunderbar erfinden könnte. Und so, es bedeutet einfach nicht, dass die Naturwissenschaft dort aufhört, wo wir Gott einführen. Gott ist keine Lückenbüßer für die Stellen, wo wir keine naturwissenschaftliche Erklärung haben. Gott ist der Gott, der das alles geschaffen hat. Und je genialer, je komplizierter die Mechanismen, desto größer sollte unsere Bewunderung sein des Gottes, der sie geschaffen hat. Aber dann kommen wir zur Frage der Aspekte der Naturwissenschaft, die auf einen intelligenten Schöpfer hinweisen. Die Bibel, in der Bibel ist es klar, dass das zu erwarten ist. Weil es heißt, denn sein unsichtbares Wesen, Römer 1, Vers 20, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sei. Wir merken sofort, dass Paulus sagt nicht, dass die Gottheit Gottes bewiesen wird. Es gibt nur Beweise in der reinen Mathematik. Aber es gibt Indizien, es gibt Hinweise, es gibt Spuren in der natürlichen Welt im All, die von einem Schöpfer sprechen. Mehr, die Bibel behauptet, diese Spuren seien so stark, dass wenn sie die Menschen sie ablehnen, sind sie ohne Entschuldigung. Gott hat seine Existenz sehr, sehr deutlich gemacht. So, wir danken an ein paar dieser Aspekte. Zuerst die Grundlage der Naturwissenschaft. Die rationale Verständigkeit des Universums. Das heißt, ich bin selber Naturwissenschaftler, Mathematiker. Hier ist ein Grundglauben der Naturwissenschaft, dass das Universum rational zugänglich ist. Das kann man nicht aus der Naturwissenschaft beweisen. Man kann keine Naturwissenschaft betreiben ohne diesen Glauben. Es ist total falsch, dass Glaube gehört dem Bereich der Religion und Fakten gehören dem Bereich der Naturwissenschaft. Und dass es kein Glauben gibt im naturwissenschaftlichen Bereich und kein Fakten im religiösen Bereich. Das ist wieder mal ein Mythos. Jeder Naturwissenschaftler ist ein gläubiger Mensch und glaubt an die rationale Verständigkeit des Universums. Albert Einstein hat es einmal so formuliert, das einzige Unverständliche an dem Universum ist, dass es verständlich ist. Und es ist wichtig, dass wir das berücksichtigen und darüber nachdenken, weil im Rahmen der Wissenschaft selbst, wie Eugen Wigner gesagt hat, der Nobelpreisträger für Physik, es gibt keine rationale Erklärung für die enorme Nützlichkeit der Mathematik für die Naturwissenschaften. Es ist eine Glaubenssache. Und John Polkinghorne aus Cambridge, der mein Lehrer war, damals schreibt, die Physik hat nicht die Fähigkeit, ihren fundamentalen Glauben an die mathematische Verständlichkeit des Universums zu beweisen. Warum? Weil alle Wissenschaft hängt von dieser Annahme ab. Wie werden wir die rationale Verständlichkeit des Universums erklären? Es gibt im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder Materialismus oder Naturalismus, atheistisch oder theistisch. Das Problem mit Materialismus ist schon längst von Professor Haldane gesehen, wieder mal ein Nobelpreisträger. Der schrieb, wenn meine Gedankenprozesse nur von der Bewegung der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, habe ich kein Recht anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr sind. Deshalb habe ich keine Grundlage anzunehmen, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. C.S. Lewis hat es einfach umformuliert und sagt, man schneidet ab den Ast, worauf man sitzt. Als Naturwissenschaftler glauben wir, dass alles rational verständlich ist. Aber dann, auf der anderen Seite, behauptet man, dass alles durch einen sinnlosen Prozess zustande gekommen ist. Es gibt einen Widerspruch hier. Und das ist eine große Schwierigkeit mit dem materialistischen Aussagen. Aber theistisch ist es deutlich, was die Antwort ist. Das Universum ist rational verständlich, das heißt, was außerhalb von mir ist, ist verständlich zu dem, was innerhalb von mir ist. Warum? Weil derselbe Gott hat beides geschaffen. hat das All geschaffen außerhalb von mir und hat meinen menschlichen Verstand auch innerhalb von mir geschaffen. Und die beiden passen zusammen. Natürlich, jeder von uns muss wählen, welche von diesen zwei Weltanschauungen wir gehören. Aber wir dürfen jeder von uns die Frage stellen, was passt am besten unserer Erfahrung zu? Das ist die Frage, die ich heute angehen will. Hier ist ein sehr bekannter Astronom, der Vater von modernen Astronomie. Er gilt als das. Er hat die Quasars entdeckt. Alan Sandage, der den Crawford Prize gewonnen hat, das ist der Äquivalent des Nobelpreises für Astronomie. Und er war lange Jahre Atheist, aber neulich hat er geschrieben, ich finde es ganz unwahrscheinlich, dass eine solche Ordnung aus dem Chaos entstanden ist. Es muss irgendein organisierendes Prinzip geben. Für mich ist Gott ein Mysterium, aber er ist die Erklärung des Wunders der Existenz, warum es etwas gibt und nicht nichts. Es gibt auch Indizien aus der Geschichte der Naturwissenschaft. Ein sehr bekannter Geschichtsphilosoph, Naturwissenschaftler, Mathematiker, Professor Sir Alfred North Whitehead, der mit Russell gearbeitet hat, einmal hat es so formuliert, die Menschen begannen naturwissenschaftlich zu forschen, weil sie Gesetze in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Und seiner Meinung nach und vieler Meinungen nach, die Explosion in den Naturwissenschaften in den 16., 15., 17. Jahrhundert kam zustande, weil die Weltanschauung theistisch war. Die Leute erwarteten Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Und wenn man die Liste von bekannten Namen, Pascal, Boyle, Kepler und so weiter, durch diese Liste geht, sie waren alle gläubige Menschen. So in der Geschichte der Naturwissenschaft. Die Weltanschauung des Theismus hat eine sehr große Rolle gespielt. Aber dann kommen wir nicht bloß zu der Grundlage der Naturwissenschaften, sondern zu den Ergebnissen. Und in letzter Zeit, die Kosmologen und Physiker haben uns gezeigt, wie fein dieses All abgestimmt ist. Das heißt, es gibt Grundkonstante der Naturwissenschaft, die in einem äußerst engen Bereich erhalten werden müssen, damit Leben überhaupt möglich sein könnte. Wir wissen das alle auf einer einfachen Ebene. Die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Wenn die Erde etwas näher zur Sonne wäre, werden wir alle sehr bald verbrannt werden. Wenn etwas weiter weg, wären wir alle frieren. Leben wäre nicht möglich. Wenn die Drehgeschwindigkeit etwas weniger wäre, würden wir glühende Hitze während des Tages erfahren und während der Nacht zu Tode frieren. Wenn es zu schnell wäre, dann können wir uns vorstellen, wo wir hingehen würden. Die Größe der Erde. Wenn die Erde etwas größer wäre, wäre die Atmosphäre ganz anders. Wenn dünner, hätten wir fast keine Atmosphäre. Die muss genau abgestimmt, fein abgestimmt, damit Leben möglich ist. Aber wenn wir zu den Kosmologen und Physikern kommen, die haben sehr interessante Dinge zu uns zu sagen. Zum Beispiel, die Balance zwischen Schwerkraft und schwacher Kernenergie muss in der Grenze von 1 Teil in 10 hoch 40 bleiben, damit ein Universum wie unser möglich ist. 10 hoch 40 ist eine große Zahl, auch für diejenigen, die ein Bankkonto haben. Stellen wir uns vor, wir bedecken Russland mit Einpfennigstückchen. Ja? Und wir bauen diese Einpfennigstückchen, kleine Haufen auf bis zum Mond. Und wir nehmen eine Milliarde Planeten mit ihren Haufen bis auf Mondhöhe. Und wir bemalen ein Einpfennigstück rot. Und wir machen, du machst deine Freundin blind und sagst, geh hin und finde diese Einfertigstück. Du hast eine Chance, in 10 hoch 40 ungefähr das zu finden. Aber es geht noch weiter. Ein Universum zu haben, worin ein Entropiegesetz gibt, das heißt ein Universum, populär gesagt, wo auch ein Porsche verrostet, diese Art Universum zu haben, muss, und ich zitiere Sir Roger Penrose, der bekannteste Mathematiker heute in Oxford, und in seinem Buch hat er gesagt, der Schöpfer muss eine Genauigkeit haben von 1 Teil in 10 hoch 10 hoch 123. Das heißt, wenn man alle Elementarteilchen des Universums hätte und ein 1 hätte und ein 0 auf jedem Elementarteilchen schreiben würde, könnte man diese Zahl einfach nicht ausschreiben. Die Folgen, was wichtig für mich ist, ist nicht das, was ich daraus sehe, sondern was einige Wissenschaftler fangen an zu sagen. Paul Davis, bekannter Physiker, sagt, es scheint so, als ob jemand die Zahlen der Natur fein abgestimmt hat, um unser Universum zu machen. Der Eindruck eines Planes ist überwältigend. Und es gibt eine sehr deutliche Übereinstimmung hier mit 1. Buch Mose 1. Erstens die Tatsache, dass es einen Anfang gab. Die Naturwissenschaft ist erst neulich auf diese Idee gekommen. Aber die Bibel hat es seit Jahrhunderten, eigentlich seit Jahrtausenden gesagt. Und wenn wir sehen, was die Physiker sagen, dieser Eindruck eines Planes ist überwältigend, das ist gerade, was die Bibel sagt. Das im 1. Kapitel der Bibel lesen wir von den 6 Tagen der Schöpfung. Das heißt, der Mensch am 6. Tag geschaffen als Bild Gottes, nach dem Bilde Gottes. Dieses Universum ist nur sein Zuhause. Man baut die Zuhause zuerst und dann den Menschen. Das heißt, das Universum ist für den Menschen geschaffen. Und so die Physiker sprechen von ihrem anthropischen Prinzip. Das heißt, das Universum ist so fein abgestimmt, sie ist so, weil sie so sein muss, um Menschen darauf zu haben. Die Bibel sagt genau, Gott hat es so geschaffen, weil er die Menschen darauf haben wollte. Und vielleicht sollten wir eine kurze Pause dort zu machen, zu denken, was das bedeutet. Wenn diese Erde unser Zuhause ist, das bedeutet, dass wir Menschen wichtiger sind als unser Zuhause. Ich weiß nicht, vielleicht lebst du in einem Palast, es kann sein. Aber auch wenn du heute Abend in deinem Palast sitzt, weißt du, dass du wichtiger bist als dieser Palast. Das heißt, wir sind Menschen, das ist nur unser Zuhause. Und das Wunderbare daran ist, dass Gott der Schöpfer, der alle Dinge erschaffen hat, er hat uns unsere Würde gezeigt, indem er diese Äußerung schreiben ließ. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das heißt, wir existieren, weil Gott uns gewollt hat. Das ist ein wunderbarer Gedanke. In dieser Welt, die orientierungslos ist. Wir existieren, weil Gott uns gewollt hat. Er hat uns erschaffen wegen seines Willens. So, das ist ein Aspekt. Einige Hinweise aus der Physik und Kosmologie. Aber für mich als Mathematiker finde ich noch interessanter als Hinweis auf Intelligenz hinter dem All, die Existenz genetischer Information. In der DNS-Molekül, in dieser Alphabet von 4 Buchstaben, C, G, A und T, haben wir Information gespeichert auf Moleküle, auf Chemikalien. Genau wie zum Beispiel die Chemikalien des Papiers und Tinte eines Briefes Information tragen, so tragen die Chemikalien in der Zelle Information. Und die Frage ist, woher diese Information? In unserer gesamten Erfahrung, Systeme, die sprachartige Information tragen, haben eine intelligente Ursache. Die Archäologen, wenn sie untersuchen, wenn sie eine Schrift sehen, sie sagen, ja, es gibt menschliche Intelligenz dahinter. Sofort. Nur ein paar Kratzen auf einen Stein genügen zu sagen, es gibt eine Intelligenz dahinter. Vielleicht interessanter ist die Suche für außerirdische Intelligenz. Es gibt Leute neulich, ich habe gehört, die sagen, der beste Beweis, dass es außerirdische Intelligenz gibt, ist, dass sie nicht versucht haben, in Kontakt mit uns zu kommen. Aber wenn man naturwissenschaftlich denkt, diese Suche nach außerirdischer Intelligenz hängt von der Annahme an, dass wir naturwissenschaftlich unterscheiden können zwischen Lärm, der Radiolärm, der aus dem All kommt, und ein informationstragendes Signal. Das heißt hier im Rahmen der Naturwissenschaft, nicht außerhalb der Naturwissenschaft, ist die Erkennung des Planes, des Designs. Das ist äußerst wichtig in der modernen Entwicklung dieser Debatte. Weil früher hat man gemeint, jede Erwähnung von Plan, das ist Glauben und von keiner Wert. Aber hier sind zwei Beispiele innerhalb der Naturwissenschaft der Frage, können wir naturwissenschaftlich Design erkennen? Der menschliche Genomprojekt ist fast fertig. Und Präsident Clinton hat bei der Ansage dieser Tatsache gesagt, wenn ich wahrnehme, hier heute lernen wir die Sprache, worin Gott das Leben geschaffen hat. Unsere Bewunderung der Komplexität, Schönheit, Gottes göttlichster und heiligster Gabe nimmt zu. Vielleicht noch wichtiger ist, was der Forschungsleiter dieses Projektes neben Clinton gesagt hat. Es ist Francis Collins, der Direktor des Genomprojektes. Wenn ich wahrnehme, dass wir den ersten Einblick in unsere eigene Gebrauchsanleitung bekommen haben, die früher nur Gott bekannt war, erfüllt es mich mit Ehrfurcht und ich komme mir sehr klein vor. Stephen Meyer, ein Philosoph, schreibt Folgendes. DNS impliziert einen intelligenten Designer nicht, weil sie einige Ähnlichkeiten zu einer Menschen- oder Computersprache aufzeigt, sondern weil sie eine identische Eigenschaft besitzt, nämlich Information. Nun, ich weiß genau, dass viele lehnen das ab. Sie meinen, dass Zufall und Notwendigkeit genügen, um die Existenz des genetischen Codes zu erklären. Und ich möchte ein paar Bemerkungen dazu machen. Die erste Überlegung ist eine philosophische. Und sie ist folgende. Wenn es keinen Gott gibt, dann muss diese Information, zwangsläufig muss, durch sinnlose Prozesse aus der Materie entstanden sein. Die Natur muss Schöpfungskraft besitzen. Das ist wichtig zu sagen, weil wir sehen, dass wenn man Materialist ist, dann Evolution dieser Art die einzige Möglichkeit ist, per Definition, ganz abgesehen von allen Indizien, weil es die einzige Möglichkeit ist. Es gibt keine andere Möglichkeit, wenn es keinen Gott gibt. Und daher, Jahre, Jahrtausende vor Darwin, haben die Griechen eine Evolutionslehre entwickelt. Epikur zum Beispiel, der die Atomlehre erfunden hatte, hat eine Evolutionslehre, weil er Materialist war. Und er hat es deduziert, direkt aus seinem Materialismus. Und das Diese Überlegung spielt eine große Rolle in der modernen Debatte, weil sehr oft spricht man vom Faktum der Evolution. Einfach, weil man materialistisch glaubt, Damit gibt es nur die eine und einzige Möglichkeit, ganz abgesehen von allen Indizien. So, weil Evolution aus Materialismus ableitbar ist, ist es sie sehr schwierig in Frage zu stellen. Ich riskiere doch eine Fragestellung. Aber es ist sehr wichtig zu sehen, was ich in Frage stelle. Weil das Wort Evolution mehrdeutig ist. Es gibt einige Bedeutungen, die ganz fast neutral sind und nicht kontroversiell. Zum Beispiel Wechsel, Änderung, Entwicklung. Dort ist eine Werbung, neulich erschienen ist. Der neue Renault Laguna, er hat sich evolviert. Nicht durch natürliche Selektion und Mutation, sondern durch kluge Ingenieurwissenschaft. Und es ist wichtig, dass wir merken, dass viele Menschen benutzen dieses Wort ganz neutral, ohne über die Art und Weise, wie die Entwicklung entstanden ist. Dann gibt es künstliche Selektion, Tierzucht, Pflanzenzucht. Das ist für viele Leute ein Beispiel der Evolution. Durch menschliche Intelligenz gemacht, können wir Hunde, kleine, große, lange und so weiter machen und verschiedene Arten von Pflanzen. Es gibt eine Veränderungsmöglichkeit. Und zu einem gewissen Maß kann die Natur das auch machen. Wir nennen das diese kleine Variationen Mikroevolution. Das heißt, Evolution innerhalb vorgegebener Organisationsmerkmale oder quantitative Veränderung bereits vorhandener Organe, Strukturen oder Baupläne. Schauen wir uns um. Wir sehen anders aus. Warum ist das? Es gibt einen Selektionsprozess. Sie haben Ihre Frau gewählt, nicht wahr? Selektiert. Und Sie Ihren Mann. Und es gibt auch gewisse Mutationen. Und wir wissen von denen. Sie sind meistens schädlich. Es gibt eine gewisse Änderungsmöglichkeit. Aber wir sind alle Menschen. Das ist, was wichtig ist. Auch die Versuche auf Dinge wie Drosophila, die sehr schnell fortpflanzen, beweisen, dass man kommt sehr schnell zu einer Grenze der Variationsmöglichkeiten, auch wenn man die durch Intelligenz treibt. Das ist alles nicht kontroversiell. Das können wir in der Natur sehen. Aber dann kommt Makroevolution. Die Behauptung, dass evolutionär entstanden sind neue, bisher nicht vorhandene Organe, qualitativ neuen genetischen Materials. Dann die Frage der chemischen Evolution, die evolutionäre Entstehung des Organischen aus dem Nicht-Organischen. Und aus diesen fünf, die ersten drei, sind nicht kontroversiell. Meines Erachtens und meiner Erfahrung nach, die letzten zwei sind zunehmend naturwissenschaftlich kontroversiell und nicht bloß vom Standpunkt eines Gläubigen. Und ich möchte nur sehr schnell ein paar Bemerkungen über den Ursprung des Lebens. Woher die Komplexität des DNS? Die erste Bemerkung ist, dass Komplexität Diese Komplexität ist von kristallartiger Ordnung zu unterscheiden. Hier ist ein Kristall, das ich erfunden habe für meine Frau. I love you, 100.000 Mal. Das ist hochgeordnet, aber nicht kompliziert. Das kann man sehen anhand eines einfachen Computerprogrammes. Für n gleich 1 bis 100.000 schreibt I love you, stop. Langer Text, kurzes Programm, daher Ordnung, aber wenig Komplexität. Hier ist ein genauso langer Text, ein Zufallstext. Wie lang muss der Computerprogramm sein, diesen Text auszuschreiben? Fast genauso lang wie der Text. Dieser Text ist komplex. Und dieser ist ein Maß, die Informatiker benutzen, um die Komplexität eines Textes zu beschreiben. Wir nehmen jetzt einen dritten Text, genauso lang wie die ersten zwei. Jetzt ist etwas anders daran. Es ist genauso kompliziert wie die zweite. Aber weil wir Englisch unabhängig davon gelernt haben, dann erkennen wir, dass es eine Bedeutung darin gibt. Das heißt, dieser Text erweist spezifizierter Komplexität. Und das ist äußerst wichtig, weil eine lange Folge zufälliger Buchstaben oder ein Tintenklecks ist sehr komplex, aber ist nicht spezifiziert. Eine lange Folge von Wörtern eines Buches ist sowohl komplex als auch kompliziert, spezifiziert. Und daher die wichtige Aussage hier ist, dass die Komplexität der DNS ist spezifiziert. Woher kommt sie? Zufall oder Notwendigkeit oder Plan? Und Zufall reicht nicht aus. Die tippenden Affen, die bekannt sind in diesen Geschichten, ist schön eine kleine mathematische Rechnung zu tun. Wenn Affe tippt mit Geschwindigkeit einer Taste pro Sekunde, dann kommt er auf das Wort der ungefähr in durchschnittlich 34,7 Stunden. Auf den ganzen Psalm, der ein sehr kurzes Gedicht ist, kommt er 9,552 mal 10 hoch 1016 Jahre. Und das ist bei weitem älter als die grobeste Einschätzung des Universums. Und das bedeutet, diese Argumentation ist genug für viele, die meisten Naturwissenschaftler jetzt zu sagen, Zufall reicht nicht aus. Und Gesetz, einige haben versucht, ich habe euch nicht die Zeit jetzt zu zeigen, warum Gesetz nicht ausreicht. Ich zitiere einfach Paul Davis, der sagt, ein Naturgesetz der Art, ein Naturgesetz der Art, die wir kennen, schafft keine biologische Information. Das ist sehr wichtig. Wegen des großen Erfolges der molekularen Biologie haben die meisten Forscher das Geheimnis des Lebens in der Physik und Chemie der Moleküle gesucht. Und dann sagt er dazu, das ist ein klassisches Beispiel, wo man das Medium mit der Botschaft verwechselt. Das Geheimnis des Lebens liegt nicht in dessen chemischen Basis, sondern in den Regeln der Logik und Information, die damit verbunden sind. Und zum Schluss möchten wir die Übereinstimmung mit der Bibel sehen. Hier lesen wir eine berühmte Aussage. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und im 1. Mose Kapitel 1 haben wir auch die Aussage, und Gott sagte, es werde Licht. Und es war Licht. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ein Kollege von mir in der Astronomie hat einmal zu mir gesagt, ja, ich finde die Christen so naiv. Wahrscheinlich, weil sie alle an die Bibel glauben. Sie nehmen es so ernst. Und er hat mir ich habe ihm gesagt, ich nehme die Bibel ernst. Wirklich, sagt er? Bist du auch einer? Und dann hat er mir sein Kreide geworfen und sagt, beweis es mir. Und so schrieb ich auf seine Tafel, und Gott sagte, es werde Licht. Und er fing an zu lachen. Und er sagt, ja, du bist ein Naiver. Das ist primitiv, hat Gott Lungen und ein Stimmband und so weiter, wie wir haben. Und ich sagte, Chandra, du bist jetzt etwas primitiv. Ich kann es etwas anders formulieren. Und darunter habe ich das geschrieben. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Alles würde durch dasselbe. Wort. Wir drücken Bedeutung aus mit Wörtern. Information. Und er sagte, was? Hat die Bibel den Begriff von Information? Ich sagte, so sieht's aus. Aber das ist erstaunlich, sagt er. Ist das möglich, dass die Bibel den Begriff von Information hat? Ja, das geht weiter, sagte ich. Und dann habe ich darunter geschrieben, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch das Wort Gottes bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinenden geworden ist. Wie haben Sie damals gewusst, habe ich ihn gefragt, wenn Sie so primitiv waren, dass die Information unsichtbar ist? Die Informationsträger sind oft sichtbar, aber Information selbst ist unsichtbar. Das heißt, hier in der Bibel, die nicht sehr viel über das Wie spricht, aber was die Bibel über das Wie sagt, ist äußerst wichtig, weil es zeigt uns, wo der Kern der Frage ist. Der Kern der Frage ist, woher die Information? Gesetz reicht nicht aus, Zufall reicht nicht aus. Die einzige Antwort ist die Antwort, die wir sofort instinktiv erkennen. Es kommt von einer Intelligenz. Ich saß am Dinner in Green College vor einigen Monaten mit einem bekannten Biochemiker. Und wir haben uns vorgestellt, wie es dort geht. Und ich sagte, ich bin Mathematiker, ich interessiere mich sehr für die Grenzgebiete zwischen Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie. Oh, sagt er. Dann haben wir nichts zueinander zu sagen. Ich bin Atheist, ich bin Reduktionist. Und das ist es. Wir haben nichts zueinander zu sagen, sagt er. Nein, ich interessiere mich sehr für Reduktionismus. Wirklich, sagt er. Ja, sind Sie der Art Reduktionist, sagt er, der alles auf Physik und Chemie reduzieren möchte? Ja, sagt er. Alles wird letztlich auf Physik und Chemie reduziert. Dann sagte ich, ich habe ein Problem mit der Speisekarte. Wirklich, sagt er, Hähnchen sollte okay sein. Sagte, das ist nicht meine Schwierigkeit. Hier ist Papier mit Tinte drauf und Information. Bitte sagt mir, sagte ich zu ihm. Sie sind Reduktionist, ja, sagt er. Alles ist auf Physik und Chemie reduzierbar, ja, sagt er. Also bitte erklären Sie mir die Bedeutung, die Form der Buchstaben anhand der Physik und Chemie des Papiers. Ein Schweigen. Dann hat er etwas Unvergessliches gesagt. Er sagt, wissen Sie, ich gehe seit 40 Jahren in mein Labor mit diesem Gedanke, dass es möglich ist. Und es ist so einfach. Es ist nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, aber Moment mal, das ist vielleicht zu voreilig. Die Naturwissenschaft und Physik und Chemie haben erst begonnen. Vielleicht warten wir noch 2000 Jahre. Nein, sagt er, es ist prinzipiell nicht möglich. Meine liebe Leute, wenn Sie eine Arbeit schreiben, dass Sie ein Perpetuum mobile entdeckt haben, würde ich diese Arbeit nicht einmal lesen. Weil ich kenne das bekannte Gesetz der Erhaltung der Energie. Das ist eine seltsame Art des Gesetzes, das etwas verbietet. Es könnte sein, dass es ein Gesetz der Erhaltung der Information gibt. Es gibt Leute, die zurzeit daran arbeiten, dass natürliche Prozesse, die sehr gut Information übertragen können, können unmöglich Information produzieren. Und dann wäre natürlich der Materialismus aus. Aber die Übereinstimmung mit der Bibel ist klar. Dieser Naturwissenschaftler, der ein ganzes Team leitet in Oxford, sagte zu mir, man kann die Form der Buchstaben nur anhand eines Verfassers erklären. Genau, sagte ich. Man kann nur die Tatsache, dass wir jetzt Moleküle, informationstragende Moleküle, die natürlichste Erklärung ist, dass dahinter eine Intelligenz steht. Im Anfang war das Wort. Aber es gibt noch etwas noch Wunderbares. Wenn hinter dem All das Wort steht, das eine Person ist, das bedeutet, dass es eine andere Art des Kennenlernens oder des Wissens gibt. Weil Personen sind nicht dieselbe Sachen, die Dinge. Wir forschen Dinge. Die können mit uns nicht reden, wir versuchen, alle mögliche Auskunft über die Dinge der Naturwissenschaft zu bekommen. Aber wenn hinter dem All steht eine Person, das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass diese Person gesprochen hat. Und was er gesprochen hat, wie wir glauben, ist in der Bibel. Die Tatsache, dass das Wort Fleisch wurde, ist die Behauptung der Bibel. Aber um ausführlich zu beschreiben, was das bedeutet, das wäre ein anderer Vortrag. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.